Jesus Christus, du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen, außer zu dir? Hilf uns zu hören in deiner Gegenwart. Hilf uns zu reden in deiner Gegenwart. Hilf uns zu glauben an deine Gegenwart. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, als Predigttext lese ich Worte aus dem Lukasevangelium, Kapitel 16, Vers 1 bis 9, die Geschichte von dem sogenannten unehrlichen Verwalter. Jesus spricht hier in Gleichnissen zu seinen Jüngern und zu den Menschen, die ihm zuhören. Jesus sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach: 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den Zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach: 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die Hütten. Liebe Schwestern und Brüder, geben wir es ruhig manchmal zu. Bösewichter und Schlitzohren, wenn sie einem nicht persönlich zu nahe kommen und einen reinlegen, haben auch etwas Anziehendes. Niemand steigert ja die Einschaltquoten der Fernsehsender so sehr wie die einschlägigen US-Fernsehserien mit ihren Ränken, Ränkespielen, Intrigen, Raffinessen. Sie wecken vielleicht manchmal auch ein bisschen Bewunderung für diese schlitzohrigen Typen und ein wenig Neid. Könnte man doch auch selbst mal etwas ausbüchsen von dem braven Dasein? Hätte man doch etwas von dieser Energie, die wir oft bei den Kriminellen die kriminelle Energie nennen? Faszinierend ist das Leben der Bösewicht. Als ich mal die jungen Mitspielerinnen und Mitspieler beim jährlichen Krippenspiel für Heiligabend gefragt habe, wer welche Rolle übernehmen möchte, war am begehrtesten der kleine Teufel, der da drin vorkam. Von der Anziehungskraft der Schlitzohren scheint auch Jesus etwas gewusst zu haben. Das Gleichnis, das wir eben von ihm gehört haben, ist nicht das einzige, in dem der Held alles andere als ein Ausbund von Moral und Anständigkeit ist. Mit seinen Worten führt uns Jesus ja ein pfiffiges Gaunerstück vor Augen. Und am Ende steht keine Mahnung, keine Kritik, sondern eine ausgesprochene Anerkennung für die Hauptrolle. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, dass er klug gehandelt hatte. Wenn hier mit dem Herrn Jesus gemeint ist, dann ist ihm dieses Lob offenbar gar nicht schwer gefallen. Dabei ist dieser Mann, liebe Schwestern und Brüder, genau das, als was er bezeichnet wird, nämlich ungetreu bis zuletzt und das ganz ernsthaft. Hinter dem Rücken seines offenbar so reichen wie vielleicht auch gutgläubigen Arbeitgebers hat er offenbar seine verantwortliche Position dafür benutzt, auf dessen Kosten in die eigene Tasche zu wirtschaften. Jetzt fliegt dieses Spiel auf und die Konsequenzen sind unausweichlich. Er wird seinen einträglichen Posten verlieren, damit die Geldquelle, von der er vermutlich nicht schlecht gelebt hat. In dieser für ihn ja bedrohlichen, zukunftsgefährdenden Situation erweist sich der schlitzohrige Held in der Geschichte als sehr beweglich, sehr agil. Agilität ist ja heute in der Ökonomie wieder ein Stichwort. Klar und nüchtern erfasst er, was auf ihn zukommt und stellt sich der kommenden Situation. Mein Herr nimmt mir das Amt. Er versucht da nicht dran rumzudeuteln, um Gnade zu bitten, sucht keinen Kompromiss für sich. In diese Dinge setzt er keine Energie. Er bemitleidet sich nicht selbst. Er weiß, das bisher erfolgreiche Spiel ist zu Ende. Und er wird alles verlieren, worauf er bisher gesetzt hat. So realistisch, wie er diese kommende Zukunft in den Blick nimmt, nimmt er auch die Möglichkeiten, die er hat, in den Blick, beziehungsweise auch das, was er nicht an Möglichkeiten hat. Graben kann ich nicht, also handwerklich irgendwo tätig sein, auch schäme ich mich zu betteln. Er überschätzt sich nicht, er wägt sorgsam ab, welches Risiko wirklich den Versuch der Zukunftsvorsorge wert ist. In der scharfsinnigen Prüfung aller Möglichkeiten findet er seine Chance heraus, etwas für die Zukunft zu tun. Er nutzt es, dass er noch ein paar Tage offenbar die Funktion des Verwalters wahrnehmen kann und die Verfügungsgewalt über die Geschäfte hat. Er nutzt das zu einer geschickten Gaunerei. Er stundet den Schuldnern seines Herrn erhebliche Schuldenlasten. Mit anderen Worten, er fälscht die Schuldscheine. Er hat begriffen, das einzige Kapital, das er gegenwärtig noch aus seinem Posten schlagen kann, sind gute Beziehungen zu diesen Schuldnern. Hierin vor allen Dingen erweist er Einfallsreichtum, Beweglichkeit, Freiheit im Handeln. Er, der gewohnt war, in Schuldscheinen und in zählbarem Profit zu rechnen, wir würden wohl heute sagen, der gewohnt war, zu zocken, investiert in eine für ihn ungewohnte Sache, in Beziehungen zu Menschen, in ihr Wohlwollen, und zwar nicht in ein geschäftliches Wohlwollen, dann machst du mal das nächste Geschäft mit mir, ich denke, das kannte er, sondern er investiert darin, dass sie ihn aufnehmen in ihre Häuser, wenn er abgesetzt ist. Auf diese Karte setzt der unmoralische Held, so hat das ein Ausleger mal genannt, dieses Gleichnisses Jesu alles. Dafür riskiert er etwas. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, dass er klug gehandelt hatte. Hat er nun seinen eigenen Herrn durch diese Spitzfindigkeit beeindruckt oder ist hier mit dem Herrn wirklich Jesus gemeint? Wenn Jesus gemeint ist, dann muss man wohl Missverständnissen vorbeugen. Wenn Jesus ihn hier lobt, dann bestimmt nicht in dem Sinn, je böser, desto besser. Gegen diese Devise hat Jesus klare Worte gefunden. Es muss was anderes sein, was Jesus dieses provozierende Gleichnis von einem unmoralischen Helden, einem Schlitzohr, einem Gauner wählen lässt. Es muss was anderes sein, warum er ihm eine so positiv besetzte Hauptrolle in seinem Gleichnis gibt und uns damit offenbar etwas vom Reich Gottes sagen will. Offenbar hat ein Bösewicht wie dieser tatsächlich etwas an sich, worauf Jesus uns, den Kindern des Lichts seiner Gemeinde, Geschmack machen will. Ich glaube, es ist zum einen der Realitätssinn, mit dem der ungetreue Verwalter nüchtern in den Blick nimmt, was da auf ihn zukommt, und er stellt sich dem mit allen seinen Möglichkeiten. Ich glaube, es ist die Entschlossenheit und die Freiheit, mit der der Mann sich lossagt von allen bisherigen Sicherheiten, unkonventionell einen neuen Weg einschlägt, statt am bisherigen zu kleben oder sich zu bemitleiden, zu jammern. Ich glaube, es ist die Tatkraft, mit der er auf diesen Weg setzt und alle seine Fähigkeiten für dieses Ziel mobilisiert, dass sie mich aufnehmen in ihre Häuser, wenn ich von meinem Amt abgesetzt bin. Zwar hat er für diese Zukunftsaussicht ja keine Garantie, doch er bringt seinen ganzen Einsatz dafür in die Waagschale, seine ganze Raffinesse. Der Herr lobte ihn, dass er klug gehandelt hatte, und dann wird ergänzt, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Bösewichter, wie unser Gleichnis hält, haben offenbar den Kindern des Lichts, zu denen wir hoffentlich auch gehören dürfen, den Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu, oft etwas voraus. Da liegt eine Anspielung Jesu in diesem Vergleich: Die Zukunft der Schlitzohren ist von Berufswegen sozusagen riskant. Sie spielen nicht selten mit dem Feuer. Und trotzdem, einfallsreich und entschieden, stellen sie sich darauf ein. Ein Presbyter, der ehemalige Vorsitzende unseres Presbyteriums, der Richter ist, Strafrichter ist, hat mal erzählt, wie sehr ihn das beeindruckt, mit welcher Energie und Zielstrebigkeit die Menschen, mit denen er da zur Verurteilung zu tun hatte, an ihr Werk gegangen sind. Die Kinder des Lichts wirken dagegen oft so merkwürdig verzagt in ihrem Denken und Tun, eher blass oder auch brav, wenn es darum geht, sich der Realität dieser Welt zu stellen. Wünschten wir uns nicht, ehrlich gesagt, also ich kann das ja nicht für Sie sagen, mir geht es manchmal so und ich weiß anderen auch, dass wir uns schon mal wünschten, mehr Schneid zu haben, die anstehenden Fragen und Probleme bei den Hörnern zu packen. Mehr Mut, mehr Scharfsinn, mehr Einfallsreichtum für die Botschaft und für den Willen Gottes auf dieser Erde einzutreten. Mehr Freiheit, nicht so festzukleben am bisherigen, das wir gewohnt sind. Mich jedenfalls macht die kreative Energie dieses Betrügers im Gleichnis auch ein bisschen neidisch. Wir stehen manchmal eher gelähmt vor unseren gesellschaftlichen Herausforderungen, vor dem Schwinden unseres Kapitals, vor dem Sinken der Zahl der Kirchenmitglieder, als hätten wir dann keine Handlungsmöglichkeiten, keine Spielräume mehr, und wenn das Desinteresse bei den Menschen anscheinend nachlässt. Haben uns die unmoralischen Helden da etwas voraus? Mir ist das schon nachgegangen, dass Jugendliche deutlich machen, man spielt doch nicht so gern ein braves, liebes Kind, das jedes Jahr wieder treu zur Weihnachtskrippe geht, keinen Anstoß erregt und unauffällig ist. Das ist langweilig. Dann lieber mal einen ausgewachsenen Schurken spielen. Aber wer hat denn gesagt, dass die, die zur Krippe gehen oder die zu Jesus kommen, die sich an ihn halten, dass die so lieb und brav und harmlos sein müssen? Wer hat gesagt, dass die Kinder des Lichts nicht gute, dem Reich Gottes angemessene natürlich, aber Raffinesse, Einfallsreichtum, Pfiff und Tatkraft haben könnten? Warum müssen wir die Beweglichkeit, die innere Freiheit, die Energie den Bösewichtern überlassen? Jesus hat das bestimmt nicht gesagt. Seid sanft wie die Tauben, sagt er uns, und klug wie die Schlangen. Er erinnert uns, wenn jemand Grund hätte, alles Mögliche mobil zu machen für das, was auf uns zukommt, und zwar heute und jetzt, dann doch wohl die, die zu ihm gehören. Denn ihnen ist ganz klar eine Zukunft verheißen, die heißt nicht, du wirst von deinem Amt abgesetzt, sondern die heißt, Gottes Reich kommt und ist schon da, ist schon gegenwärtig mitten unter uns. Während der ungetreue Verwalter die Ankündigung seines Herrn, du kannst nicht länger Verwalter sein, sehr ernst nimmt, sofort damit umgeht, sich darauf einstellt, scheinen wir Gottes Ankündigungen eher zu bezweifeln, die uns Gutes verheißen. Der Schurke in Jesu Gleichnis, das ist ja schon verrückt, muss zusehen, wie er eine bedrohliche Zukunft für sich selber auffängt. Das setzt seine ganze Energie frei. Uns erwartet die Zukunft Gottes, der alles tut, damit er uns auffängt, aber wir bleiben oft so gebremst und so verhalten. Als wäre seine Zukunft nicht alle Raffinesse, nicht alle Tatkraft, nicht Pfiff und Entschlossenheit wert. Denn Gott selbst kommt uns entgegen. Sollten wir uns von dem zweifelhaften Helden des Gleichnisses vielleicht anregen lassen, zu überprüfen, welches Kapital, in Anführungsstrichen oder auch nicht, wir nutzen könnten, welche zukunftsträchtigen Möglichkeiten wir haben, wo doch Gott selber als unser Verbündeter naht und wo Jesus verspricht, mitten unter uns zu sein. Liebe Schwestern und Brüder, viel mehr musste ich bei dem Nachdenken über dieses Gleichnis denken, viel mehr noch als unsere Geschwister in unseren evangelischen Partnerkirchen in der Welt, haben wir ja auch wortwörtlich noch Kapital. Wir versuchen damit, unsere Kirche zu erhalten, auch möglichst gute Arbeit, die sich bewährt, zu erhalten, möglichst viel vom Bestehenden, wie wir unsere Kirche kennen, wie sie ist. Ich frage mich, wie würde wohl der schlitzohrige Verwalter in diesem Gleichnis in unserer Kirche handeln, wenn er wüsste, für einige Jahre noch kommen im Verhältnis zu allen anderen Christen auf dieser Erde recht hohe Kirchensteuern hier bei uns ein, wenn es auf Sicht auch weniger und radikal weniger werden sollte, wie nutze ich das heute, um dem Evangelium Freunde zu machen, um Freunde für das Reich Gottes und für seine Gerechtigkeit zu gewinnen, mutig, risikobereit, entschlossen, treu mit dem, was wir haben, aber auch einsatzbereit und handlungswillig. Ich wünschte mir, wir hätten da etwas mehr von der Energie, die Jesus hier einem kriminellen Schlitzohr abguckt, für Gott und für seinen Willen. Da käme ich mit den Geschwistern hier im Kirchenkreis, ich denke, da kämen wir auch als Geschwister in der Landeskirche, gerne miteinander weiter, nicht nur so sehr gebannt, sorgenvoll auf morgen zu gucken, sondern zu sagen, was haben wir denn heute jetzt noch für Chancen, die uns Gott auf den Tisch legt? Lasst uns dieses Kapital nutzen. Wenn Jesus den Mammon die Macht des Geldes hier ja ungerecht nennt, dann spielt er darauf an, wie sehr das Geld bei uns vergöttert wird. Es wird zum Selbstzweck, zum Ziel des Lebens, dann wirkt es unheilvoll, wenn wir ihm diese Macht geben. Macht es anders, sagt Jesus. Macht euch Freunde damit. Und nun meint er wahrscheinlich nicht im Sinne der Mafia oder anderer Familien, die es geben könnte, sondern macht euch Freunde damit für das Evangelium und im Sinne des Evangeliums, für das Reich Gottes. So verstehe ich das. Freunde für die Gerechtigkeit. Es gibt ja Ansätze unter uns, die das auch mit unserem Geld versuchen. Ich denke an die Bewegung, die Genossenschaftsbewegung von Eukokredit, die das auch mit der Anlage von Geld, unserem kirchlichen und persönlichen Geld, versuchen zeichenhaft zu verwirklichen. Faire Kredite, um den Ärmsten der Armen wirtschaftlich in die Eigenständigkeit und auf die Füße zu verhelfen, ohne dass sie in Abhängigkeit geraten. Wir finden das gut, wir machen da auch mit. Vergleiche ich die Beträge, die wir dort einlegen und die wir anderswo, auch nachhaltig, aber immerhin in konventionellen Banken anlegen, dann ist der Betrag eher symbolisch. Es ist für mich ein spannender Anhaltspunkt, dass der unmoralische Held im Gleichnis ausgerechnet in Beziehungen investiert, in der Hoffnung, von ihnen Geld zu bekommen, nicht von ihnen Geld zu bekommen, sondern von ihnen aufgenommen, aufgefangen zu werden. Und ich musste daran denken, dass in einem übertragenen Sinne Kapital zu nutzen, ja eine ganz ähnliche Investition die anglikanische Kirche in England seit Jahren macht unter der Überschrift Belonging before Believing. Zu jemandem gehören, bevor man zum Glauben findet oder zur Kirche gehört. Der Zugang zum Glauben, die Berührung mit der Gemeinde entsteht weit überwiegend durch Beziehungen über das Mittel der Beziehung zu Menschen in der Gemeinde. Nicht nur, aber weitgehend. Menschen, denen man vertraut, mit denen man mal mitgeht, wo man ihnen Kredit gibt, ihnen zuhört. Und diese Beobachtung wollten sie sich zunutze machen, dass wir investieren in solche Beziehungen. Von unserem unmoralischen Helden könnte man lernen, dieses Kapital der Beziehung nicht zu unterschätzen, es wertzuschätzen. Er könnte uns Mut machen, und zwar alle, nicht nur die Haupt- und Ehrenamtlichen, alle, in unseren Kontakten fröhlich und pfiffig in die Beziehungsarbeit zu gehen. Manchmal denke ich auch den Menschen gegenüber, die uns Kirchensteuern zahlen, die uns aber kaum unter die Augen kommen, uns nicht begegnen, von denen wir manchmal ein bisschen abschätzig sprechen. Vielleicht könnte man auch dazu mal viel bewusster die Beziehung aufnehmen. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte aber zum Abschluss in die Pfiffigkeit und Raffinesse, die dieses Gleichnis uns nahelegt, doch noch einen etwas ernsteren Ton hineinbringen. Weil bei aller Leichtigkeit des Gleichnisses für mich auch eine Ernsthaftigkeit und Tiefe dahinter steht, nämlich durch den, der es erzählt, durch Jesus selbst. Durch ihn hat Gott, wenn man mal diese Sprache verwenden will, durch ihn hat Gott selbst in die Beziehung zu uns investiert. Und zwar buchstäblich alles, bis zum Tod am Kreuz. Der Menschensohn gibt sein Leben als Lösegeld, sagt Jesus. Mit diesen Worten geht er seinen Weg für uns. Das Gleichnis führt uns jemanden vor Augen, dessen Einsatz letztlich immer noch vom Vorteil für ihn selbst bestimmt ist. Jesus verzichtet vollkommen darauf. Er riskiert sein Leben, er gibt es hin, damit unser Leben heil werden und Frieden werden kann. Wir werden heute in der Fürbitte auch für die zertrennten Staaten Nordkorea und Südkorea beten. Gemeinsam haben die Christliche Föderation in Nordkorea und der Nationale Kirchenrat in Südkorea gemeinsam haben Christen aus diesen verfeindeten Staaten ein Gebet für den Frieden verfasst, an die weltweite Christenheit weitergegeben mit der Bitte, die Kraft des Gebetes mit ihnen für die Veränderung zu nutzen. Mit ihrem gemeinsamen Gebet investieren sie gegen alle anderen Mächte, gegen die Gewalt investieren sie in den Traum von einer friedvollen Beziehung zueinander, in Versöhnung, in das Vertrauen auf Gott. Ich zitiere einen kurzen Absatz aus ihrem Gebet. Gott, seit 72 Jahren träumen wir davon, eins zu sein, leben aber wie Feinde, werden unseren Träumen nicht gerecht. Lass uns mit brennendem Herzen auf Einheit hoffen und uns miteinander so leidenschaftlich für sie einsetzen, dass wir den Schweiß der Hoffnung vergießen. Investieren in Beziehungen, das bekommt hier einen noch ganz anderen Klang. Menschen haben Gewalt zeichenhaft immer nur da wirklich überwunden, wo sie einen steinigen Weg gewagt haben, das Böse mit dem Guten zu überwinden, die Verständigung nicht aufzugeben, den eigenen Vorteil dafür zurückzustellen, vielleicht sogar das eigene Leben. Mit ihrem Gebet bitten die koreanischen Christinnen und Christen den Jesus an ihre Seite und in ihre Mitte, der sein Leben investiert hat für uns alle. Und sie bitten uns um unsere Fürbitte. Unsere Fürbitte für sie, für die, die gerne den Frieden wollen, ist auch ein Kapital, das Jesus uns gegeben hat, das wir einsetzen dürfen und einsetzen wollen und sollen, weil er es mehren wird. Liebe Schwestern und Brüder, so ein Gleichnis im Neuen Testament gibt uns ja weder Rezepte noch fertige Lösungen, aber Hinweise, wohin wir weiter scharfsinnig prüfen und beherzt gehen könnten im Glauben. Wir können Mut daraus gewinnen, dass offenbar bei aller Situation, schlimmen Situationen in unserer Welt, wir nicht realistisch genug mit der Gegenwart und der Macht Gottes rechnen können. Es ist seine Beziehung zu uns, die das Leben trägt, die es verändert, die Türen öffnet. Seine Beziehung zu uns ist unser eigentliches Kapital, unser Reichtum. Und der ist unerschöpflich und er trügt nicht. Amen.